Ja, meine Damen und Herren, die Zeit ist knapp. Und wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, am Ende dieser Diskussionsveranstaltung eine Antwort oder zumindest annäherungsweise eine Antwort auf die Frage zu finden, brauchen wir eine neue Gentechnikdefinition für die Regulation genomeditierter Pflanzen? Wir werden zunächst in drei Blöcken in die Thematik einführen. Die naturwissenschaftliche, rechtliche und ethische Perspektive erörtern, und wir beginnen mit den Naturwissenschaften. Und ich freue mich, hierzu Professor Detlef Weigel begrüßen zu dürfen. Er ist Pflanzengenetiker und Entwicklungsbiologe, Direktor am MPI für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Er wird in seinem Vortrag kurz in die konventionelle Pflanzenzüchtung einführen und erläutern, inwieweit sich neue Muttergeneseverfahren davon abgrenzen oder auch nicht. Nachfolgend wird Professor Urs Nigli, Pflanzenphysiologe, Ökologe und Agrarwissenschaftler, Direktor am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick in der Schweiz, die Bedeutung neuer Züchtungsverfahren im Kontext nachhaltiger Landwirtschaft und Biodiversität erläutern. Ich bitte jetzt Herrn Weigel aufs Podium.
Vielen Dank, Frau Friedrich, sehr geehrter Herr Hacker, Herr Dabrock, Frau Becker, Frau Friedrich nochmal, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde wirklich eine ganz kurze Einführung geben in die konventionelle und molekulare Pflanzenzüchtung, um Sie etwas auf das Thema einzustimmen, und wir können dann nachher zusammen mit meinem Kollegen Fragen beantworten. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir Nutzpflanzen, wir Menschen haben Nutzpflanzen seit etwa 10.000 Jahren, und wir teilen die Züchtung in drei verschiedene Phasen ein. Das begann mit der Domestizierung. Bei der Domestizierung haben wir Menschen spontane Mutanten oft selektiert. Wilde Gräser zum Beispiel verlieren ganz schnell ihre Körner. Wenn man die essen möchte, ist es viel besser, wenn die Körner an den Ähren bleiben. Das ist eine der ersten Mutanten, die in vielen wilden Gräsern selektiert wurde. Darauf folgten dann Tausende von Jahren von sogenannter Verbesserung. Das war am Anfang die Massenselektion. Das ging folgendermaßen vonstatten. Man hat ein Feld abgeerntet. Diejenigen Pflanzen, die dem Mehltau unterlegen sind, haben keine Körner oder Früchte produziert. Diejenigen, die resistent sind, haben Körner oder Früchte produziert. Und so hat man automatisch die resistenten Pflanzen ausgewählt. Ende des 19. Jahrhunderts war dann eine erste entscheidende Verbesserung die Linienselektion, dass man also nicht einfach nur ein ganzes Feld abgeerntet hat, sondern dass man einzelne Pflanzen und deren Nachkommen geprüft hat auf bestimmte vorteilhafte Eigenschaften. Und es ist erst seit etwas über 100 Jahren, was ein relativ kleiner Anteil ist in diesen 10.000 Jahren, die wir die Nutzpflanzen für unsere Ernährung und für andere Sachen nutzen, dass wir tatsächlich gezielt züchten. Züchtung, das begann am Anfang, indem man besonders vorteilhafte Pflanzen miteinander gekreuzt hat und dann phänotypische Selektion ausgeübt hat. Phänotypisch bedeutet, dass man einfach nur auf die Pflanze selber schaut, ob die Pflanze ein vorteilhaftes Aussehen, vorteilhafte Eigenschaften hat. Ist schon erwähnt worden heute von Frau Becker, dass man die genetische Variation erhöhen kann, indem man ungezielt im Genom Mutationen auslöst durch Muttergenese. Übrigens möchte ich Sie daran erinnern, dass die Muttergenese natürlich nicht nur durch Chemikalien und Strahlung ausgelöst wird, sondern auch spontan stattfindet. Wir Menschen zum Beispiel haben etwa 50 bis 100 Stellen in unserem Genom, wo wir eine Mutation haben im Vergleich zu unseren Eltern. Also nur in einer Generation 50 bis 100 Unterschiede im Genom. Ganz ähnlich ist es natürlich auch bei den Nutzpflanzen, 50 bis 100 Stellen spontan Veränderung. Dann seit ein paar Dekaden nutzen wir die markergestützte Selektion, wo man erst Bereiche im Genom aufspürt, die für vorteilhafte Merkmale verantwortlich sind und dann diese Bereiche im Genom verfolgt während der Kreuzung mit sogenannten molekularen Markern, also DNA-Diagnostik. Und dann wirklich erst in diesem Jahrtausend versuchen wir vorherzusagen, welche Eigenschaften eine Pflanze hat, indem wir das gesamte Genom betrachten, die Methoden der genomischen Selektion und genomischen Prädiktion. Und dann als letztes habe ich hier die Transgene oder GVOs, genetisch veränderten Organismen, die auch seit circa 20 Jahren kommerziell genutzt werden, um gezielt neue Eigenschaften einzuführen. So, das wurde auch von Frau Becker wurde das erwähnt, im Gentechnikgesetz heißt es ja, dass gentechnisch veränderte Organismen nur solche sind, die im Genom Veränderungen haben, die man von Produkten natürlicher Kreuzungen und Rekombinationen nicht unterscheiden kann. Man könnte jetzt das Argument umdrehen und sagen, also wozu wollt ihr überhaupt die gezielte Mutagenese einsetzen, wenn ihr auch Kreuzungen oder normale Kreuzungen machen könnt. Sie sehen übrigens, ich verwende gerne das Wort gezielte Mutagenese, um auf die Kontinuität hinzuweisen, dass in der Züchtung schon lange Mutagenese durch Strahlen und Chemikalien eingesetzt wird und Methoden wie CRISPR-Cas, Zinkfingernukleasen sind meiner Ansicht nach etwas ganz Verwandtes. Wir lösen Mutationen im Genom aus, wir schneiden die DNA und nutzen dann die zelleigenen Proteine, um diese Schnittstellen wieder zu reparieren. Manchmal oder auch oft ist die Reparatur 100%, keine Mutation tritt auf. Manchmal klappt es nicht ganz 100% und dann tritt eine Mutation auf. Der Unterschied zur normalen Mutagenese ist natürlich, dass wir versuchen, solche Mutationen nur in einem definierten Teil des Genoms auszulösen. Also hier ganz kurz Sie daran zu erinnern, was der Vorteil ist dieser gezielten Mutagenese. Wir haben eine rote Linie mit in diesem Fall 5 Chromosomen. Es gibt eine Genvariante, die wir identifiziert haben in Gelb. Und wir wollen diese Genvariante jetzt in die blaue Linie überführen. Die blaue Linie hat viele andere positive Eigenschaften hier. Und Sie sehen, in jedem Kreuzungsschritt können wir den Anteil des roten Genoms nur um die Hälfte reduzieren. Das heißt, wenn wir nur dieses eine Gen übertragen wollen, dauert das viele, viele Generationen. Auf der anderen Seite mit der gezielten Mutagenese können wir diese Variante direkt in der blauen Linie einführen und wir brauchen nur eine weitere Generation, um auf beiden Kopien des Chromosoms, des relevanten Chromosoms, diese Mutation zu haben. Wozu braucht man überhaupt diese gezielte Mutagenese als Züchter? Ich habe hier drei Beispiele genannt. Das erste ist die gezielte Geninaktivierung. Das hört sich wahrscheinlich für diejenigen von Ihnen, die nicht mit Züchtung so vertraut sind, erstmal etwas ungewöhnlich an, dass man Gene ausschalten will. Das liegt daran, dass wir Menschen oft an Eigenschaften interessiert sind, die für die Pflanzen nicht besonders vorteilhaft sind. Zum Beispiel bitteren Geschmack auszuschalten. Und eine wesentliche Erkenntnis der Genomforschung mit domestizierten Pflanzen in den letzten 10 Jahren ist, dass viele der Varianten, die selektiert worden sind, tatsächlich auf solchen Geninaktivierungen beruhen. Das ist hier jetzt nur ein Beispiel. Normalerweise beim Reis ist es eigentlich besser, wenn die Körner lang sind, um in der Natur zu überleben. Aber es gibt Kulturen, die mögen lieber kurze und breite Reiskörner. Also hat man solch eine Mutante selektiert. Eine zweite Anwendung ist eine Erzeugung von sogenannten allelischen Serien, das heißt eine Reihe von Genvarianten, die sich graduell in ihrer Aktivität unterscheiden. Das ist ein Beispiel von der Tomate, wo Kollegen ein Gen, was meine Arbeitsgruppe vor etwa 20 Jahren entdeckt hat, zum Teil oder ganz ausgeschaltet hat in der Tomate. Und Sie sehen auf der ganz linken Seite, wenn man das Gen gar nicht mehr hat, werden relativ wenige Tomaten produziert. Und wenn man schrittweise jetzt die Aktivität erhöht, hat man den größten Ertrag. Nicht gezeigt, hier ist die Version, wo das Gen voll aktiv ist, das ist symbolisch dargestellt mit diesem Halbkreis hier. Wenn das Gen voll aktiv ist, geht der Ertrag wieder runter. Also oft ist es so, dass weder die Abwesenheit der Aktivität noch volle Aktivität optimal ist, sondern etwas dazwischen. Und schließlich dann der Transfer von Genvarianten. Das ist ein Beispiel von der Kartoffel. Das hier ist eine Wildkartoffel, die resistent ist gegen einen bestimmten Erreger, die Krautfäule. Hier ist eine nicht infizierte Esskartoffel. Diese hat zwar dieses Gen, aber nicht die Variante wie die wilde Kartoffel. Man kann jetzt verschiedene Varianten ausprobieren. Die meisten bringen einem nichts hier. Aber die Variante von dieser wilden Kartoffel schützt jetzt auch die Esskartoffel vor Infektion. Und da es da Ploidie-Unterschiede gibt, kann man dieses übrigens nicht einfach durch Kreuzung oder nur sehr schwierig übertragen. Die Anwendung des Genomeditierens oder des gezielten Mutagenesis in der Pflanzenwelt recht weit fortgeschritten. In Deutschland im Prinzip zugelassen ist ein Produkt der amerikanischen Firma Cybis. Einer meiner früheren Postdoc ist der wissenschaftliche Chef dieser Firma. Ich selber habe aber mit dieser Firma nichts zu tun. Dies beruht auf einem Verfahren, in dem einfach nur eine Nukleinsäure eingebracht wurde und das dann zur Auslösung einer Mutation geführt hat. Dann die zweite Generation waren proteinbasierte Methoden, Zinkfingernukleasen und sogenannte Thalenukleasen. Die Thalefaktoren wurden übrigens von Frau Bonas, die heute leider nicht hier ist, entdeckt. Dies sind Methoden, die auch von mehreren Firmen bereits angewandt werden, allerdings noch keine Produkte auf dem Markt. Und dann natürlich CRISPR-Cas9, das allen bekannt ist. Und hier hat DuPont und Pioneer haben hier viele der früheren Arbeiten und für viele der frühen Arbeiten ist diese Firma verantwortlich. Ich möchte zum Abschluss, es sollte ja auch nur ganz kurz sein, noch auf zwei Sachen eingehen. Wenn wir Genomeditieren diskutieren, wird oft auf Gene Drives hingewiesen und es wird darauf hingewiesen, dass auch viele ernstzunehmende Wissenschaftler es schwer finden, Gene Drives einzuschätzen. Das ist am besten bekannt von diesen Bestrebungen, Moskitos zu unterdrücken. Gene Drives, ganz kurz, Sie daran zu erinnern, ist eine Methode, in der die Nachkommen überproportional dieses eine veränderte Gen haben, sodass die Population ganz schnell ersetzt wird, auch wenn man hier 50-50 anfängt oder so, da mit einer noch geringeren Frequenz. Im Bericht der US National Academies wurde die potenzielle Anwendung bei Pflanzen diskutiert, bei Unkräutern. Das ist aber verworfen worden, die Meinung würde ich mich anschließen. Als Methode, um Herbizidresistenz zu bekämpfen bei Unkräutern, denke ich, taugt diese Methode nichts. Es geht hier um Evolution und die Evolution zu überlisten, das ist eigentlich noch niemand gelungen. Herbizidresistenz ist sehr, sehr vielfältig und diese Methode ist einfach nicht sinnvoll in diesem Zusammenhang. Also so viel dazu. Und dann werden wir ja nachher die rechtliche Seite diskutieren. Vom deutschen Gesichtspunkt aus möchte ich hier nur kurz einwerfen, dass es auch in anderen Ländern durchaus problematisch ist. In USA werden transgene Organismen als solche gar nicht reguliert, sondern es wird nur reguliert, ob man ein Pathogen bzw. ein Unkraut verändern möchte oder ob die DNA-Sequenzen aus einem solchen kommen. Und in den USA wird gerade diskutiert, wie man zu einer sinnvolleren Definition von relevanter Gentechnik kommen kann. Das ist schon alles, was ich sagen wollte. Wenn ich das richtig verstanden habe, übergebe ich das Wort an meinen Kollegen und wir diskutieren danach.
Geschätzte Damen und Herren, es freut mich, dass ich hier aus der Sicht einer nachhaltigen Landwirtschaft und Biodiversität die Genome-Editing-Technik beleuchten kann. Ich habe vielleicht 30 Sekunden länger als Herr Weigel, weil ich ja als Schweizer nicht so schnell reden kann. Wenn wir im Pflanzenbau von nachhaltiger Landwirtschaft reden, dann haben wir ganz klare Probleme zu lösen. Wir haben das Glück, dass die konventionelle Landwirtschaft eigentlich die Produktivität gelöst hat. Wir produzieren sehr viele Nahrungsmittel, wir produzieren genug Nahrungsmittel, aber wir haben Umweltprobleme verursacht und die wurden ja von Rockström und von Scheffen, die kennen alle die Abbildung, sehr klar beschrieben. Wir haben Probleme der genetischen Diversität, wo wir eigentlich jenseits der Zone, wo wir ein hohes Risiko haben für die Stabilität, die Belastungsgrenzen des Planeten, vermutlich auch bei der funktionellen Diversität, die ja direkt für uns Landwirte sehr wichtig ist. Dort ist es noch nicht quantifiziert, aber die Berichte, auch die vom TEB arbeiten, die wir wissen, dass wir dort eigentlich auch schon vermutlich in einem hohen Risiko drin sind. Wir haben das Problem des Klimawandels, wir haben das Problem der Phosphor- und Stickstoffbelastung unserer Ökosysteme. Das sind die Probleme, die wir angehen müssen, und auch die Landnutzung. Also wir haben Landnutzungsveränderungen, das heißt Pflügen von Dauergrünland und Abholzen von Regenwäldern, wo wir bereits schon in einer Gefahrenzone drin sind. Das sind die Probleme, die wir mit einem nachhaltigen Pflanzenbau lösen müssen. Das ist für mich eigentlich die Hauptsache, die wir angehen müssen, und wir müssen alles an dem ausrichten. Und ich zeige Ihnen jetzt vor allem Fotos. Sind Sie nicht erstaunt, weil diese Probleme, die sind eigentlich sehr einfach zu lösen. Zum Beispiel hängt die biologische Vielfalt der Böden und damit die Stabilität der Böden, die geringe Erosion, die Erosionsstabilität, die hängt entscheidend von Stoffkreisläufen ab. Wir haben es nicht geschafft in der Landwirtschaft, das ist ein großes Versagen der konventionellen Landwirtschaft, diese Stoffkreisläufe wirklich zu lösen, ist dringend zu lösen. Und Sie sehen hier die Faktoren, mit denen man das lösen könnte. Bodenbearbeitung ist einer, Fruchtfolge ist ein anderer, gemischte Farmen etc., das Recycling der organischen Substanz und die Vermeidung von Xenobiotics, die eben auch die Bodenfruchtbarkeit belasten. Das ist der Ansatz, ein ganz einfacher Ansatz. Er wird in der konventionellen Landwirtschaft nicht befolgt. Und nur ein Beispiel, westlicher Maiswurzelbohrer, ein Problem der letzten 20 Jahre, ein zunehmendes Problem, ist nur ein Problem der fehlenden Fruchtfolge. Mit bereits schon 3 Fruchtfolgegliedern hat man das Problem gelöst. Man muss es nicht über die Züchtung angehen. Und das ist, glaube ich, ein Symptom, dass wir heute meinen, wir müssen alles mit der Züchtung angehen. Es gibt ganz einfache Lösungen, und die Fruchtfolge als gute landwirtschaftliche Praxis hat weitere große ökologische Vorteile, wie ich Ihnen schon mit der Bodenfruchtbarkeit gezeigt habe. Es gibt dann aber auch Probleme, die sind nicht über Fruchtfolge lösbar. Zum Beispiel der europäische Maisbohrer, ja. Da gibt es auch wieder ganz andere Ansätze, die wir nicht über die Züchtung angehen müssen. Wir haben dank moderner Technologie werden wir einen großen Aufschwung in der biologischen Kontrolle, in der Verwendung von Natursubstanzen und in der Verwendung von mechanischen Verfahren werden wir erleben, also Drohnen, Präzisionslandwirtschaft. Wir sind an der Schwelle eines neuen Zeitalters, wo wir viele Probleme ganz elegant lösen können, zum Beispiel hier das Ausbringen der Trichogramma-Schlupfwespe, die wir noch in der Vergangenheit von Hand ausbringen müssen, können wir heute mit einer Drohne ausbringen und können riesige Flächen damit behandeln. Eine sehr wirkungsvolle Methode, über 30 Jahre schon erprobt und gut eingeführt. Die Nutzung von Symbiosen, das gehört auch zur modernen, nachhaltigen Landwirtschaft. Auch hier hat die konventionelle Landwirtschaft versagt. Wenn wir zum Beispiel durch Untersaaten, aber auch durch ein Beispiel, das ich bei der KWS gestohlen habe, wenn wir zum Beispiel Pflanzen in Koevolution miteinander züchten, wie hier Mais und Stangenbohne, die ungeheuer gut zusammenpassen, das sind gewaltige Effekte. Wir haben eine höhere Vielfalt, eine bessere Bodenbedeckung, eine bessere Bodenbewurzelung, bessere Nährstofferschließung. Wir haben eine symbiotische Stickstoffversorgung. Das System ist insgesamt viel resilienter und wir brauchen sehr viel weniger Pflanzenschutzmittel. Etwas, was wir dringend angehen müssen. Wir haben ja auch den Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz mit diesem Ziel, wo daran gearbeitet wird. Auch das ist nachhaltige Landwirtschaft, ist ein ganz wichtiger Systemansatz. Auch die technologische Innovation, Acker 4.0, Präzisionslandwirtschaft, da gibt es völlig neue Ansätze in nächster Zeit. Wir können die moderne Technologie dumm nutzen, das ist rechts, und wir können sie intelligent nutzen, das ist links. Eine Kombination von Kontur, also den Höhenlinien entlang und Streifenanbau, und damit kreieren wir eine neue Vielfalt. Wir haben die Effekte einer Fruchtfolge sowohl im Raum und in der Zeit. Das ist für mich eine clevere Nutzung moderner Technologien, und damit haben wir wiederum auf eine moderne Art, nicht der Kleinbetrieb, das Romantische, sondern wir haben eine Hightech-Lösung, wie wir Vielfalt managen können, wie wir Vielfalt generieren können. Die Ökozüchtung, die ja gerne etwas belächelt wird, die hat eigentlich exakt das Ziel, in diesen Rahmenbedingungen zu züchten. Die Interaktionen, das ist das, was mit der Ökozüchtung angesprochen wird. Wir haben einerseits Pflanze und Tiere und Krankheiten, wo wir sehr viele Interaktionen haben. Wir haben zwischen Pflanzen Interaktionen und wir haben zwischen Pflanzen und Bodenmikroorganismen Interaktion, und das anzusprechen, und zwar standortspezifisch, das ist das Ziel der Ökozüchtung. Ich finde das einen absolut genialen Ansatz, und spannenderweise wird das mittlerweile auch in enger Zusammenarbeit mit der Grundlagenforschung weiterentwickelt, zum Beispiel im Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln wird gerade diese Pflanzen-Boden-Mikrobiom-Interaktion sehr intensiv von den Grundlagen her erforscht. Das kann eigentlich unmittelbar auch von der Ökozüchtung genutzt werden. Das ist ein ganz spannender Ansatz, ein zukunftsträchtiger Ansatz. Die Frage ist jetzt, ob die neuen Züchtungsmethoden das Genom editieren, was das im Kontext dieser nachhaltigen Gedanken des Systemansatzes für eine Rolle spielen. Ich gehe da nicht drauf ein, das hat Herr Weiger schon ausführlich erklärt. Also ich denke, dass hier ein Potenzial tatsächlich ist für Lösungen, Pflanzen, die in diese nachhaltigen Systeme integriert werden können. Und für die nachhaltige Landwirtschaft, und nachhaltig heißt für mich nicht Ökolandbau, wir müssen alle landwirtschaftlichen Systeme nachhaltig machen. Das ist vor allem interessant, dort wo wir eben Gene ausschalten, wo wir sie ändern und wo wir sie einfügen, aber eben native Gene, wo man schlussendlich die Mutation auch spontan natürlich entstehen könnte. Ein gutes Beispiel ist das Rewilding, das heißt, dass man aus wilden Pflanzen, verwandten Pflanzen, Resistenzen einführt. Im Ökolandbau hat man Angst, dass eigentlich der Ansatz Habitatmanagement, also Systemlösungen, dass das verloren geht, wenn man zu gute Lösungen über die Züchtung entwickelt. Das heißt, dass die Züchtungen weiter dazu führen, dass die Anbausysteme simpler werden, dass man gute Regeln der guten Landwirtschaft damit eben wieder über Bord wirft. Und das ist eigentlich die große Angst der Ökobauern. Und ich denke, in dem Sinne ist eigentlich für mich die entscheidende Frage, ist eigentlich Habitatmanagement, ist das ein Gegensatz zu Genomeditieren oder kann das miteinander kombiniert werden? Sie haben es hier auch wieder plakativ dargestellt, ein komplexes System und ein schorfresistenter Apfel, der mit Genomeditieren erzeugt wurde. Ich denke, dass das eigentlich kein Widerspruch sein muss und auf dem aufbauend müsste man, das wäre dann aus meiner Sicht ein Teil einer neuen Gentech-Definition. Zusammenfassung, es wäre falsch zu glauben, dass die ökologischen Probleme der Landwirtschaft, ich habe sie kurz angesprochen mit der Rockström-Abbildung, dass die ohne Vielfalt, wie ich sie auch angesprochen habe, lösbar wären. Die Züchtung ist nur ein winzig kleines Element und wenn wir die Züchtung nicht einbetten in nachhaltige Systeme, sind alle Fortschritte sofort wieder durch Resistenzerscheinungen werden wieder irrelevant. Und das heißt, dass eigentlich da hat die konventionelle Landwirtschaft etwas verpasst und daran muss sie arbeiten. Züchtung ist immer ein partieller Lösungsansatz und ich denke, das muss nicht nur auf agrarpolitischer Sicht, aus Sicht der Systementwicklung angedacht werden. Das ist auch eine Verantwortung der Forschenden selbst. Wir haben eigentlich die Integration haben wir auf verschiedene Fachleute delegiert. Wir haben die Züchter, wir haben die Ökologen, aber wir denken es nicht zusammen. Das heißt für mich, ich habe es bewusst Habitatmanagement umgeschrieben, Habitat-Editing. Wir müssen beides zusammen denken, Habitat-Editing und Genome-Editing. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich würde das sogar in ein Gentechnikgesetz hineinnehmen, diese Verpflichtung, dass wir Vielfalt in der Landwirtschaft erhalten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, diese beiden Vorträge stehen jetzt zur Diskussion. Danke. Und Herr Nigli, Sie hatten ja im letzten Teil Ihres Vortrages Sie haben den Überblick gegeben, wie nachhaltige Landwirtschaft auszusehen hat. Ich glaube, damit mit der Landnutzung und den Verfahren, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Zusammenhang mit Züchtung und Genome Editing. Und Sie brachten ja dann doch diesen Ausblick, dass genomeditierte Pflanzen eventuell gerade im Kontext dieser nachhaltigen Landwirtschaft doch sehr vorteilhaft sein könnten. Und auch Herr Weigel, ganz kurz, Sie haben schon Produkte angesprochen. Wir hatten kürzlich eine Diskussion und da hieß es, wir müssen überzeugende Produkte finden. Vielleicht können wir das schon mal beispielhaft ansprechen, bevor hier doch aus dem Auditorium die Fragen kommen.
Also ein Beispiel, was gut passen würde mit der Vielfalt und neue Managementmethoden sozusagen. Ich interessiere mich sehr für Pathogenresistenz und das Problem ist, wenn man eine Pathogenresistenz einführt, dass diese normalerweise nur ein paar Jahre hält und Pathogene dann evolvieren, die diese Resistenz hinfällig machen. Das ist bei wilden Pflanzen ganz anders. Da halten diese Pathogenresistenzen sozusagen für Millionen Jahre. Und die allgemein akzeptierte Annahme ist, es hat damit zu tun, dass es unterschiedliche Mechanismen der Resistenz gibt. So, jetzt komme ich darauf zurück auf die Vielfalt. Eine Wunschvorstellung wäre ein Feld von Pflanzen, die für den Landwirt vollkommen gleich aussehen, weil das ein wichtiges Merkmal ist, aber genetisch unterschiedliche Resistenzen hat und deshalb viel länger diesen Pathogenen widerstehen könnte. Und da wäre wichtig, dass wir wirklich nur einzelne Resistenzen übertragen können, sodass der Rest des Genoms vollkommen gleich ist. Was halten Sie von solchen Ansätzen?
Eben, also ich denke, gerade im Ökolandbau wird ja das Rewilding durch klassische Kreuzungszucht sehr intensiv genutzt, sowohl im Weinbau wie im Obstbau. Im Obstbau haben wir seit 100 Jahren die VF-Resistenz aus dem Wildapfel, dem japanischen Wildapfel. Das ist übrigens eine Single-Gene-Resistance und trotzdem war sie 100 Jahre stabil. Das, auch da stimmt die Theorie eben nicht. Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was Sie gesagt haben. Und es gibt sehr viele gute Beispiele, dass man aus Wildpflanzen eben Resistenzen, Krankheitsresistenzen einführen kann. Das ist natürlich da ist CRISPR-Cas ein großes Plus. Weil mit klassischer Kreuzungszucht, auch wenn man noch so viele Rückkreuzungen macht, man hat immer noch sehr viel Genmaterial des Wildapfels da und das merkt man zum Beispiel an ganz kleinsten geschmacklichen Veränderungen. Und wegen dem haben sich zum Beispiel die bestehenden resistenten Sorten am Markt nicht durchgesetzt. Das finde ich ein spannendes Element. Andere wären zum Beispiel, dass man eben über die Wurzelarchitektur, dass man die Phosphor- und Stickstoffeffizienz gewaltig verbessern könnte. Dort haben wir nur sehr langsame Fortschritte in der Züchtung. Dort könnte man schnellere Fortschritte erwarten.
Ja, wenn ich mal anfangen darf mit Fragen. Also Detlef Bartsch, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Ich schätze sehr, Herr Nigli, dass Sie jemand sind, der über den Tellerrand hinausblickt. Der Ökolandbau definiert sich ja prozessorientiert. Und wenn ich jetzt diese neuen Regeln lese, die gerade beim IFOAM weltweit diskutiert werden, zur Stellungnahme zu den neuen Züchtungstechnologien, dann wird ja alles Neue, was jetzt gemacht wird, insofern abgelehnt, dass es die zelluläre Integrität verletzen würde. Nun ist es aber so gedacht, wenn man jetzt wirklich Ihren Ansatz nimmt, weitergedacht, jetzt über den Ökolandbau hinaus, diesen Produktbezug Ihres Ansatzes in Richtung Habitat, das ist wirklich ein interessanter Gedanke, den man aber auch weiter verfolgen sollte. Sehen Sie irgendwann mal mittelfristig eine Chance, dass sich auch der Ökolandbau aus seiner Prozessdefinition hinaus bewegt in eine prozess- und produktbezogene Welt?
Ich bin ja im Ökolandbau tätig seit 27 Jahren, weil ich diesen Ansatz sehr spannend finde. Und ich sehe keine Notwendigkeit momentan, dass der Ökolandbau da was ändert. Wie das nach meiner Zeit sein wird, das schauen wir mal. Wir müssen aber die Probleme der allgemeinen Landwirtschaft lösen. Und von dem her, der Ökolandbau muss jetzt nicht quasi der Vorreiter sein, um etwas gesellschaftstauglich zu machen, um die Akzeptanz zu erhöhen. Weil ich finde den Ansatz gerade in der Züchtung hochspannend. Wir brauchen Züchter, die quasi einen alternativen Technologiepfad sehr kompetent weiter betreiben. Das finde ich von dem her eigentlich wichtig. Das ist eine Funktion. Aber es ist natürlich schon so, dass zum Beispiel die Definition, die Ökobauern haben, die Integrität der Zelle physiologisch und die Integrität des Genoms genetisch, das ist eine ethische Definition, die von einem kleinen Sektor so definiert wird. Den kann man nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen. Und deswegen finde ich spannend, dass wir dann heute noch über Ethik diskutieren.
Vielleicht kann ich kurz was zu dieser Idee sagen, wie wichtig der Prozess ist. Also ich würde das nicht einfach so von der Hand weisen, wenn ich im Supermarkt bin und da steht drauf, diese Pflanze wurde aufgrund von Genmodifizierungen so angebaut, dass 10.000 Liter weniger Wasser verbraucht wurde. Dann ist es Prozess, das kann man vielleicht dem Produkt nicht ansehen, aber ich wäre sicherlich bereit, dafür mehr Geld auszugeben.
Also ich habe eine kurze gesellschaftliche, eine kurze technische Frage. Die eine ist, bitte, Jörg Vogel, ja, schon, ich bin Mitglied des Genome Editing Komitees. Die eine ist die gesellschaftliche Frage. Ich fand also das sehr positiv, was Sie gesagt haben, und auch Ihre Offenheit sehr erfrischend, was die Gentechnik angeht. Also Sie stellen das als Möglichkeit dar, dass man Genome Editing dort auch also bis in den nachhaltigen ökologischen Landbau einbringt. Irgendwann werden die Leute natürlich aber auch das mit Gentechnik in Verbindung bringen, und das sind ja klassische gentechnische Ansätze. Meinen Sie, dass die Community das wirklich irgendwann mal schlucken könnte, also dass da Gentechnik dann doch wieder durch die Hintertür einzieht? Und vielleicht kann ich die andere Frage noch kurz stellen, das ist, wenn Sie in so einer globalen Welt sich vorstellen, jetzt kommen also Produkte oder Pflanzen werden hier angebaut, die nie den Schädling gesehen haben, dem sie hier begegnen. Wie könnten Sie dann von Wildpflanzenvariation das verwandte Gen reinbringen und das es ja eigentlich gar nicht gibt dazu? Resistenzgen zum Beispiel.
Die Frage ist, ob wir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage jetzt verstanden habe oder ob das sowieso an Herrn Nigli war. Also wenn es keine Resistenz, natürliche Resistenz gibt, muss man natürlich ganz andere Methoden finden. Also nicht alles ist genetisch lösbar, ja. Und das, glaube ich, hat Herr Nigli gesagt, und da stimme ich vollkommen überein. Das kann man sogar quantifizieren. Also der Fortschritt in der Landwirtschaft die letzten 50 Jahre, es wird allgemein geschätzt, dass etwa 50% auf Genetik beruht und die anderen 50% in der Zunahme des Ertrags beruht auf Methoden. Und jeder, der mal also modernen Mais gesehen hat, der in Afrika angebaut wird, aber nicht gedüngt wird, wird das sehr plastisch sehen.
Die Frage war eigentlich an Herrn Nigli gerichtet, und zwar, was ist aus der Community, weil er hat das ja als Grenze gezogen, gesagt, also bis dahin können wir gehen, also zur Veränderung, solange wir also aus den Resistenzen aus Wildtyp-Pflanzen oder aus wilden Pflanzen nehmen. Deswegen würde ich das ganz gerne nochmal von ihm hören.
Ja, ich habe ja eigentlich eine Grenze gezogen, die könnte man als Cis-Genetik bezeichnen. Das heißt, wir arbeiten vor allem mit nativen Genen. Da ziehe ich eine Grenze aus Sicht der Nachhaltigkeit. Und ob das die richtige Grenze ist, das sei dahingestellt. Es gibt sicher noch andere Grenzen. Und die zweite Frage, und es ist tatsächlich so, es wird viele Eigenschaften, die wir suchen, werden wir nicht finden. Und aus sich, die Frage ist einfach, wie viel Design, wie viel Veränderung akzeptiert die Gesellschaft, dass man dann nicht von Frankenstein-Food redet. Damit hat man ja die Gentechnik gekillt. Und das ist dann ein Gesellschaftsprozess. Also in dem, die Frage kann ich nicht beantworten. Das Zweite ist, wir wollen den Verbraucher wollen wir nicht hintergehen. Der Ökolandbau steht dazu, dass er sagt, Gentech frei. Genom-Editing ist vom Prozess her eine Gentechnik. Da darf man ruhig dazu stehen. Und solange man das prominent auf die Produkte schreibt, sollte man nicht auf dem Hinterweg was einführen. Der Leader ist für mich eigentlich in einer Art agrarökologischen Landwirtschaft, dass wir dort eine sehr nachhaltige Landwirtschaft entwickeln. Und das ist dann halt im Wettbewerb zum Ökolandbau. Wir brauchen einen Wettbewerb unterschiedlicher Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit.
Ja, ich habe mal eine Frage zur Auswirkung von CRISPR-Cas im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Mein Name ist Thomas Debner, ich vertrete das Fach Allgemeine und molekulare Pflanzenzüchtung an der Uni Hannover. Mir geht das so ein bisschen zu sehr in die Richtung, zu argumentieren, wo man CRISPR-Cas einsetzen kann, aber ich glaube, für die Frage, ob CRISPR-Cas ein neues Gentechnikgesetz erfordert, ist doch zentral auch wichtig, ob wir hier eine Veränderung des Genoms sehen, die über das hinausgeht, was über konventionelle Landwirtschaft auch erzeugt wird oder was im natürlichen Prozess der Pflanzenentwicklung entsteht. Und die moderne Genomforschung hat ja das, was als zelluläre Integrität bezeichnet wird, im Grunde genommen obsolet gemacht. Und wir wissen mittlerweile, dass es eine statische Genomarchitektur nicht gibt. Deswegen nochmal die Frage an Sie, wie würden Sie denn beurteilen, was sind eigentlich die Unterschiede konkret in Bezug auf die Risikobewertung von CRISPR-Cas im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft?
Ich glaube, wenn ich da vorgreifen darf, meine Antwort zu der Frage, die wir uns heute stellen, ist nicht, dass wir eine neue Definition brauchen, aber wir brauchen eine bessere Definition im Gentechnikgesetz. Ich bin vollkommen d'accord, dass Veränderungen, die sich im Prinzip durch nichts davon unterscheiden, was entweder durch Kreuzung hergestellt werden kann oder diesen natürlichen Mutageneseprozessen entspricht, sollte auch nicht anders reguliert werden. Wie gesagt, da werden wir sicherlich nachher auch noch drauf zurückkommen. Das Gentechnikgesetz wurde einfach formuliert zu einer Zeit, in der man das noch nicht absehen könnte. Und deshalb sind da Formulierungen drin, die uns jetzt unter Umständen bei der Auslegung etwas Schwierigkeiten machen.
Ja, danke. Andreas Krug vom Bundesamt für Naturschutz. Zuerst ein Statement, kurzes. Herr Nickli, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir die viel größeren Probleme in der konventionellen Landwirtschaft haben und die zunächst mal lösen sollten bezüglich der Nachhaltigkeit als im ökologischen Landbau. Dann eine kurze Frage auch an Sie, Herr Nickli. Wie wird denn Ihre etwaige Öffnung Richtung Genomediting in der gesamten Ökoszene diskutiert?
Ja, sehr negativ.
Jens Freitag, Pflanzenforschung.de bzw. Genius. Was Sie skizziert haben, hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es ist ein sehr schöner Ansatz, der sehr komplex ist und gerade dieser Habitatbezug, den Sie aufgebaut haben. Die Frage, die für mich so ein bisschen kam, jetzt weniger das Gesetz betreffend, aber das, was Sie beschreiben, gibt es dafür schon, also wird das in der Ausbildung in irgendeiner Form berücksichtigt? Also wenn ich heute eine landwirtschaftliche Lehre mache, Herr Nickli, da sind Sie ja dichter dran, wird das sozusagen so gelehrt oder brauchen wir eine neue Art, eine neue Form von Landwirten auch, um das umzusetzen, was Sie hier beide skizziert haben?
Ja, ich habe schon erwähnt, es gibt eigentlich große Defizite schon in der Forschung. Wir reden zwar von interdisziplinärer Forschung, aber wir forschen nicht interdisziplinär, wir forschen immer noch multidisziplinär. Und das ist nur möglich, wenn wir die Forschung wirklich entsprechend ausrichten. In der Ausbildung auf akademischer Ebene ist es gleich. Die Professoren
lehren ihre Disziplinen und erwarten vom Student oder der Studentin, dass sie selber den Integrationsprozess machen. Das ist zu viel verlangt, weil die Professoren gehen selber nicht den Weg, ihre Fachdisziplinen zu integrieren, zu einem interdisziplinären Bild zu kommen. Und bei den Landwirten ist das noch viel ausgeprägter. Wir haben auf allen Stufen nach 30 Jahren Forschungsstrategie, die ich jetzt erlebt habe, wo wir nur von interdisziplinär reden, haben wir es überhaupt nicht umgesetzt.
Eric Werner, Universität Oxford. Ich fand Ihr Ansatz sehr interessant, dieses System-Viewpoint, System-Editing sozusagen. Aber andererseits haben wir auch dieses CRISPR-Cas-System, wo wenn man zum Beispiel, jetzt ist das Gesetz so, wie ich es verstehe, Punktmutationen durch CRISPR-Cas, ist genauso, als ob man das natürlich erzeugen würde. Aber sagen wir, erzeugen Punktmutationen zehnfach, okay? Die Wahrscheinlichkeit von einer ist vielleicht 1 oder m, denn zehnfach wäre 1 hoch 10 über m. Also, obwohl es natürlich ist im Gesetz, es würde hoch unwahrscheinlich sein, dass man überhaupt in das ganze Alter von Universum das erzeugen könnte mit natürlichen Methoden. Also man könnte Frankenstein-Pflanzen durch CRISPR-Cas Punktmutationen kriegen, also ein Elefant von einer Pflanze kriegen, potenziell, ich mache das mit Absicht jetzt so. Und so, was haben Sie dazu zu sagen?
Also das läuft ja auf Folgendes hinaus. Also wenn ich sage, ich kann an einer Stelle eine Mutation einfügen, wenn ich jetzt sage, okay, das Gesetz verbietet es mir eigentlich, ein fremdes Gen einzuführen, aber ich muss halt nur x beliebige Veränderungen machen und dann habe ich da ein Mausgen statt einem Maisgen drin, haben Sie sicherlich so recht, und da zielt sicherlich auch die Absicht, mit der jemand das Gesetz anwendet. Also das sehe ich nicht, dass das am rechtsfreien Raum ist. Das ist ja auch in unserem im Juristischen, da greife ich dann wieder vor, worüber uns nachher unterhalten wird, aber man muss ja auch im Sinne der Regelung handeln. Das wäre meine Antwort darauf. Also eine Umgehung des Gesetzes in der Art und Weise, wenn der Gesetzgeber klar sagt, das wollen wir eigentlich nicht, das würde ich natürlich auch nicht unterstützen.
Ja, Harald Ebner, nochmal zurück von der Tiefe der Debatte an den Anfang. Herr Weigel, Sie hatten zu Anfang den Cybus-Raps als eine zugelassene Pflanze beschrieben. Meines Wissens ist er nicht zum Anbau, also zur Aussaat zugelassen. Vielleicht könnten Sie das nochmal konkretisieren, einfach, dass wir alle hier im Saal von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, was eigentlich State of the Art ist. Und die zweite Frage nochmal, Sie hatten gesagt, naja, wenn man den Verbrauchern draufschreibt, mit dieser genomeditierten Pflanze wurden 10.000 Liter Wasser eingespart, dann ist ja heute Fakt, dass Sie keine einzige Pflanze anbieten können, wo Sie das draufschreiben können, aber beispielsweise bei Mais 50, wo Sie draufschreiben können, mit dieser Pflanze wurden 20.000 Liter durch konventionelle Züchtung eingespart. Also insoweit ist das Argument immer ein schönes, das wir seit 30 Jahren hören, das aber die konventionelle Züchtung viel besser kann als jede Technologie bisher.
Also da müssen wir erstmal zwei Sachen unterscheiden. Die erste Sache mit der Zulassung, da haben Sie recht, dass die Sorte nicht angemeldet wurde. Sie dürfte aber angemeldet werden. Das ist jetzt mein Verständnis so. Vielleicht kann Herr Bartsch mich da eventuell korrigieren. Cybus dürfte die Sorten zulassen?
Nein, also Cybus hat ja vom BVL zwar festgestellt bekommen, dass es unserer Meinung nach nicht unter das Gentechnikgesetz fällt, aber wir haben ja noch ein Gerichtsverfahren anhängig, und solange das nicht entschieden ist, und das wird nicht entschieden, solange der Europäische Gerichtshof nicht entscheidet, ruht das Ganze erstmal.
Ja. Danke für die Klarstellung. Die zweite Frage, ich wollte damit jetzt also nicht sagen, dass das Genomeditieren eine Wunderwaffe ist, genauso wenig wie Gentechnik eine Wunderwaffe ist, ganz im Gegenteil. Ich wollte nur sagen, dass also ich nicht jemand bin, der sagt, also Prozess zählt überhaupt nicht. Das war jetzt mein Gegenbeispiel, dass Prozess natürlich zählt, aber dass da auch dass es sozusagen gerecht zugehen muss, dass ich das dann auch positiv nutzen kann.
Ja, wir haben ja mit dem Produkt begonnen, Herr Ebner. Vielleicht kann ich die Diskussion damit abschließen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, hier sozusagen voranzuschreiten, was wir ja im Augenblick nicht können, dann können wir Ihnen vielleicht auch in einigen Jahren solche Produkte vorweisen, die dieses erfüllen, was Sie gerade angesprochen haben.